Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk begrüßt Sie Michael Röhl. Eigentlich sollte es nach 2 Jahren Corona endlich besser werden. Die deutsche Wirtschaft hoffte auf ein Stück Normalität und ein stabiles Wachstum. Lieferengpässe in Corona-Zeiten sollten der Vergangenheit angehören oder zumindest absehbar behoben werden. Und die Konsumenten sollten in Zeiten einer zurückkehrenden Normalität wieder Lust entwickeln, ihr Geld für neue Produkte auszugeben. Doch dann kam mit dem Ukraine-Krieg alles anders. Erneut Engpässe bei Zulieferungen, diesmal zum Beispiel aus der Ukraine. Firmen mussten oder wollten ihr unternehmerisches Engagement in Russland beenden. Die Energiepreise stiegen massiv und mit der Folge einer nicht gekannten Inflation. Und seit Wochen schwebt über allem die Frage, wie lange noch wird es Energie aus Russland geben, ob Öl oder Gas? Wird es eventuell nur zu einer Verknappung kommen oder wird Präsident Putin möglicherweise den Gashahn ganz zudrehen? Dazu passt die Meldung gerade auch in den Nachrichten, dass die Ukraine den Gastransit in der Region Luhansk ab heute einstellt, wegen der russischen Besatzung dort. Und über diese Route soll rund 1/3 des Erdgases nach Europa fließen. Eine Meldung, die uns sicherlich heute auch in dieser Sendung noch beschäftigen wird. Nach 2 Jahren Pandemie für deutsche Unternehmen eine extrem herausfordernde Zeit, in der niemand weiß, was als nächstes passieren wird. Und wir wollen heute in der Sendung Agenda nachfragen. Wie gehen Unternehmen mit diesen Herausforderungen um? Welche Handlungsspielräume haben sie, etwa mit Blick auf eine drohende Energieknappheit? Und welche Lehren ziehen Sie für sich aus den 2 Jahren der Pandemie und des nun aktuellen Ukraine-Krieges? Rufen Sie gerne kostenfrei an oder schreiben Sie uns eine Mail. Beteiligen Sie sich an dieser Sendung. Wie erleben Sie die derzeitigen Herausforderungen, die unsere Wirtschaft meistern muss? Wie groß ist Ihre Sorge, dass der Wohlstand in unserem Land in Gefahr ist? Und wo sehen Sie Handlungsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie mögen, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Professor Hubertus Barth ist bei uns in dieser Runde. Herr Barth, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Sie werden die ganze Sendezeit über hier mit dabei sein, bis 11:30 in der Agenda. Und in dieser ersten halben Stunde mit dabei ist zunächst Rainer Koppitz. Herr Koppitz, guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen, Herr Röhl.
Geschäftsführer der Cardtech-Gruppe für Elektronik, Herr Koppitz. Und wenn man online nachschaut im Internet, dann steht da einer der führenden Elektronikdienstleister Deutschlands. Vielleicht mit ein paar Sätzen für all die Hörerinnen und Hörer, die Cardtech-Gruppe nicht kennen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, sehr gerne. Die Elektronifizierung der Welt ist ja sehr weit fortgeschritten. Alle von uns sehen in allen möglichen Geräten, vom Automobil hin bis zu Robotern, überall ist Elektronik drin. Der Anteil steigt die ganze Zeit. Und unsere Aufgabe als Elektronikpartner der europäischen Industrie ist es, zusammen mit dieser Industrie diese Elektronik sowohl zu entwickeln, als auch dann an unseren neuen Hauptstandorten entsprechend zu fertigen. Wir sind also der Elektronikpartner der Industrie und damit mittlerweile die Nummer 3 in Europa.
Wie herausfordernd, Herr Koppitz, sind für Sie als Unternehmen diese Zeiten? Zunächst 2 Jahre Corona, nun der Ukraine-Krieg. Man hört Stichworte wie Chipmangel, Halbleiterprobleme. Also, wie herausfordernd ist es für Sie?
Ja, Herr Röhl, sehr, sehr herausfordernd. Wir sind, Sie hatten es eingangs schon gesagt, eigentlich seit 2 Jahren in einer nicht enden wollenden Dauerkrise, angefangen eben mit den ganzen Challenges aus Corona heraus und jetzt mittlerweile sozusagen eine Chip-Krise, eine Materialkrise, die sich eigentlich bereits leicht besserte, die jetzt aber durch einerseits die Ukraine-Krise, durch den Krieg und auf der anderen Seite aber auch, da werden wir auch noch drüber sprechen, durch die gesamten Lockdowns, die gerade in China stattfinden, wieder deutlich, deutlich verschärft wird und die letztendlich auch kein Ende absehen lassen.
Also das heißt, wir reden einerseits noch über Corona, wir reden wahrscheinlich über Shanghai, vermute ich mal, den dortigen kompletten Lockdown. Bleiben wir vielleicht erst bei Corona. Wie hat sich das und wie wirkt sich das derzeit noch auch für Sie auf das Stichwort Lieferengpässe aus?
Die Lieferengpässe sind letztendlich eine Folge von Corona im Wesentlichen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass zum Ausbruch von Corona weltweit die Nachfrage nach Produkten, auch nach Elektronikprodukten, eingebrochen ist. Und das heißt, und zwar in allen Märkten gleichzeitig und in allen Branchen gleichzeitig. Und das heißt, dass all die Vorprodukte, die Vorprodukte, wie zum Beispiel Chips produzieren, die haben alle ihre Investitionspläne zum Bau neuer Fabriken, aber auch zum Ausbau alter Fabriken, alle auf Eis gelegt. Die haben alle die Pausetaste gedrückt. Und diese Pausetaste blieb 3-4 Quartale lang gedrückt. Und als dann sozusagen Corona sich wieder aufhellte und in allen Märkten und in allen Industrien gleichzeitig der Motor wieder ansprang, und zwar mit einem nie gekannten Bedarf, dann waren diese Erweiterungsinvestitionen und diese Neuinvestitionen, die waren einfach nicht gemacht worden. Und deshalb saßen wir 3-4 Quartale in diesem Loch drin, der nicht getätigten Investitionen. Das hat sich aber aufgelöst mittlerweile wieder. Das heißt, es gehen schrittweise immer weitere Kapazitäten, auch in der Chipindustrie, ans Netz, wenn ich so sagen darf. Also es gibt wieder zusätzliche Lieferkapazitäten. Und deshalb haben wir gesehen, dass die sogenannten Lead Times, das heißt, wie lange muss ich warten, wenn ich es bestelle, bis ein bestimmtes Bauteil, zum Beispiel ein Chip, bei uns dann tatsächlich auch landet. Diese sogenannten Lead Times, die begannen sich bereits wieder zu bessern perspektivisch und spezifisch durch die Ukraine-Krise und ganz spezifisch aber auch durch die Lockdowns in China hat sich das mittlerweile wieder total verschärft.
Wenn wir noch mal kurz bei der Ukraine bleiben, Stichwort Russland auch bleiben, das bringt man ja zunächst mal nicht in Zusammenhang mit Chips und Halbleiterproduktion. Man schaut da eher ja Richtung China. Inwieweit ist dieser Markt oder auch die Importe von dort, inwieweit sind die für Sie, für Ihr Unternehmen wichtig?
Nur sehr mittelbar. Also die Chips-Krise und die ganze Shortage, also sozusagen die Knappheit von diesen ganzen Vorlieferprodukten, das hat jetzt in unserer Branche erstmal herzlich wenig mit der Ukraine und mit Russland zu tun. Nur in einem, sagen wir mal, sehr indirekten Fall, und das ist einfach immer dann, wenn Sie sozusagen Transportkapazitäten, zum Beispiel Luftfracht haben, die jetzt halt noch ein Stück komplizierter geworden ist, große Umwege nehmen müssen. Das heißt, es ist ein Stück weit schwieriger, die benötigten Teile zu uns hier nach Europa zu bekommen. Ansonsten ist Russland und auch die Ukraine für unsere Industrie und das Ganze, was man unter Chip-Krise fasst, relativ unwesentlich, wenn ich das mal so lieblos sagen darf. Das heißt, es gibt hier eher mittelbare Konsequenzen und nicht unmittelbare.
Wir haben gerade das Stichwort Ukraine-Gastransit gehört. Energieknappheit für Ihr Unternehmen ein Problem, auch dieses Damoklesschwert. Wie lange werden wir noch wie viel Energie, wie viel Gas aus Russland bekommen?
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem. Also wir dachten alle, wir haben ein großes Problem, weil die Energiepreise so angestiegen sind. Wir haben an vielen unserer Standorte im April schon die doppelten Energiekosten gehabt und werden das auch an unsere Kunden weitergeben müssen, wie wir es im Vorjahr hatten. Das ist aber, sagen wir mal, noch ein Problem, was noch relativ handelbar ist. Was überhaupt nicht mehr handelbar wäre, wäre tatsächlich, wenn die Energie für unsere Industrie knapp werden würde. Denn das können wir in irgendeiner Weise kompensieren. Und das ist natürlich schon zu befürchten. Denn eins ist ja auch klar, auch wenn es da anderslautende provokative Stimmen aus der Wirtschaft gab, die ich auch nicht unterstützen kann. Eins ist ja auch klar, in dem Moment, wo Energie wirklich, wirklich knapp wird, wird man nicht, ich sag mal, die Privathaushalte frieren lassen können, wenn ich jetzt einfach mal denke, die Krise dauert noch ein paar Monate und Quartale länger, damit die Industrie mit Energie versorgt wird. Nein, das wird definitiv krasse Auswirkungen haben, auch auf die Industrie.
Heißt das für Sie, Stichwort Damoklesschwert, komplette Abhängigkeit, auch ein Stück Ohnmacht, weil Sie selber ja als Unternehmen nicht bestimmen können, vielleicht anders als bei Chips, ob es da andere Lieferanten gibt von Gas und Öl?
Genau so ist es. Also genau so ist es und genau darauf muss man sich auch vorbereiten. Wenn Sie sich anschauen, vielleicht nochmal zu Ihrer vorigen Frage zurück, wenn Sie sich anschauen, wir sind halt einfach im Außenhandel überhaupt nicht abhängig von Russland und der Ukraine. Allerdings sieht es eben völlig anders aus, wenn es um Energie und solche Rohstoffe anbelangt. Selbst wenn ich Gas rausrechne, haben wir da eine Abhängigkeit von energetischen Rohstoffen von 25% von Russland. Und das wird sich einfach auswirken.
Vielleicht nochmal ganz kurz Richtung Ukraine, Russland. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Ihren Unternehmen, in Ihren Werken, spielt das eine Rolle? Kommen die teilweise aus der Ukraine? Sind die zurückgegangen, vielleicht auch, um vor Ort auch zu kämpfen? Gibt es da ein Problem bei Ihnen?
Ja, das ist in der Tat so. Wir haben allen unseren Mitarbeitern, die aus der Ukraine kommen, selbstverständlich ermöglicht, Urlaub zu nehmen, auch unbezahlten Urlaub zu nehmen, um sich entweder um ihre Familien zu kümmern oder auch Dienst an der Waffe zu tun. Das ist auch teilweise dankbar auf- und wahrgenommen worden. Und natürlich haben Sie als Unternehmen, Sie sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Und wir haben in unseren Unternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bulgarien, in Tschechien, in Ungarn, auch viele Mitarbeiter russischer und ukrainischer Herkunft. Und dort ist es auch nicht immer, ich will mal sagen, ganz, ganz reibungslos, was dort die Diskussionen und das Miteinander anbelangt. Da brauchen Sie schon eine sehr sensible Hand, auch als Arbeitgeber, um mit der Situation umzugehen.
Herr Koppitz, nun haben Sie uns die Herausforderung geschildert, auch ein Stück die Ohnmacht, die Sie auch als Unternehmer auch da haben, als Geschäftsführer auch haben. Wie ist die Perspektive? Ist noch ein Stück Optimismus da mit Blick auf das Jahr 2022 oder sind die Sorgenfalten doch größer als der Optimismus?
Wir haben für 2022 nur sehr wenig Optimismus, denn speziell auch die chinesischen Lockdowns, die werden einfach das Thema noch sehr, sehr lange weiter begleiten. Und ich sehe nicht, dass China hier aktuell einen Weg aus dieser Zero-Covid-Politik hinaus findet. Und Sie müssen sich das vorstellen, da momentan 45 Provinzen in China, die sich im Lockdown befinden, die sind für 40% der gesamten Wirtschaftsleistung verantwortlich. Unter anderem, Sie hatten es erwähnt, der Hafen in Shanghai ist auch dabei. Und Unmengen von Vorprodukten für die gesamte deutsche und europäische Industrie kommen aus diesen Wirtschaftszentren, die wir hier gerade genannt haben. Und das hat signifikante Auswirkungen. Und selbst wenn jetzt in ein paar Wochen damit Schluss wäre, was sich überhaupt nicht abzeichnet, wird uns das gesamte Jahr in den Auswirkungen begleiten.
Herr Koppitz, herzlichen Dank für die Lagebeschreibung, Geschäftsführer der KTEC-Gruppe und alles Gute Ihnen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Röhl, war mir eine Freude.
Professor Barth, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielleicht, wir haben es ja gerade schon von Herrn Koppitz gehört, sehr, sehr herausfordernde Zeiten. Gilt das für die deutsche Wirtschaft insgesamt oder nur für bestimmte Branchen?
Nein, das gilt für sehr, sehr viele Branchen. Das gilt vor allem für die Industrie. Bauwirtschaft ist durchaus auch betroffen, aber vor allem sind es die Industriebranchen und die Dienstleister, die dann direkt an der Industrie mit dranhängen. Die schwierigen Zeiten für viele Dienstleister waren dann eher die letzten Corona-Winter, wenn ich an das Beherbergungsgewerbe denke, wenn ich an Restaurants und all sowas denke. Aber das, was wir im Augenblick an Lieferketten-Schwierigkeiten nach wie vor haben, neue drohen und die Auswirkungen, die wir aus Russland mit haben, das trifft insbesondere die Industrie.
Können Sie sich daran erinnern, solche herausfordernden Zeiten auch als Wissenschaftler schon mal erlebt zu haben?
Also die erste Assoziation ist natürlich immer die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009, als die Unsicherheiten auch riesengroß waren. Jetzt haben wir das zweimal innerhalb von kürzester Zeit. Wir standen alle im Frühjahr 2020 da und dachten, was passiert denn jetzt? Und wir haben eine brutale Vollbremsung der Industrie damals gesehen, vor allem der Automobilindustrie und die praktisch Stillstand in den ersten Corona-Wochen und woraus dann auch mit diese ganzen, diese Echo-Effekte, von denen eben Herr Koppitz gesprochen hatte, also dass abgestellt wurde, was dann nachbestellt werden musste und plötzlich ist das wie wenn alle gleichzeitig aus dem Urlaub kommen und die Autobahnen sind voll. Ja, und das löste sich dann langsam auf. Immer mit der Perspektive, dass das so schrittweise besser wird und die Corona-Restriktionen auch man irgendwie wieder zu etwas kommt, was ähnlicher ist wie das, wo wir vorher waren. Das ist jetzt natürlich anders. Die Risiken sind nochmal größer. Wir müssen damit rechnen, dass wir nicht wieder zu den Energiepreisen, vor allem Gaspreisen zurückkommen, wo wir waren, sondern mehr zahlen müssen, was dann für die energieverbrauchenden und verarbeitenden Branchen ein ziemliches Problem ist. Darstellt und wie sich Lieferbeziehungen zu Russland und der Ukraine, aber vor allem zu Russland perspektivisch entwickeln oder wie da irgendwie ein Handel, eine Kooperation wieder sich aufbauen kann, das kann niemand absehen, ob das überhaupt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert.
Herr Barth, ich habe eben auch in der Moderation auch schon die Meldung auch bei uns in den Nachrichten erwähnt. Ukraine stellt Gastransit in der Region Luhansk ein. Über diese Pipeline rund ein Drittel des Erdgases fließt darüber nach Europa. Gehen da bei Ihnen alle Glocken an?
Das ist eine Verschärfung und eine drohende Verschärfung der Situation. Bisher war es so, dass die hohen Preise und die Lieferkettenprobleme die Kernrisiken oder die Kernprobleme für die Unternehmen mit waren. Tatsächliche physische Knappheit an Gas ist ein Riesenproblem in vielen Wertschöpfungsketten, die viele Grundstoffe haben, die auf Gas aufbauen und die dann anderswo benötigt werden. Und die Gefahr ist, dass dann die anderen diese Stoffe dann nicht kaufen können und nicht irgendwo anders auf dem Weltmarkt sich beschaffen können. Das hat so noch niemand ausprobiert und das ist ein Experiment mit vielen Unbekannten und großen Risiken. Was noch läuft, ist Nord Stream 1. Über Polen kommt von russischer Seite kein Gas mehr, war zuletzt auch nicht nötig. Ukraine war eigentlich von Anfang an eine Frage, ist das denkbar, dass wenn Russland die Ukraine überfällt, dass dann weiter russisches Gas über die Ukraine nach Europa transportiert wird. Aber klar ist, das ist eine neue Verschärfung und eine neue Bedrohung dann auch unserer Gasversorgung.
Mit in der Runde, zumindest für eine knappe halbe Stunde mit dabei, ist Dr. Jörg Rothermehl. Herr Rothermehl, guten Morgen.
Guten Morgen.
Vom Verband der chemischen Industrie, Mitglied der Geschäftsführer und Abteilungsleiter Energie, Klimaschutz und Rohstoffe. Wir haben, Herr Rothermehl, mehrere Chemieunternehmen angefragt, wollten mit denen auch über die wirtschaftliche Situation reden, so wie wir es gerade auch mit Herrn Koppitz auch gemacht haben. Und wir haben dabei eine riesengroße Zurückhaltung erlebt, sich da auch zu äußern. Ist das auch ein Zeichen aus Ihrer Sicht der unternehmerischen Sorgen, die gerade die chemische Industrie derzeit hat?
Das ist vor allen Dingen ein Zeichen der momentan extremen unternehmerischen Unsicherheit, der wir in dieser Situation jetzt gerade begegnen. Also letztendlich ist momentan es unglaublich schwierig, sowohl für unsere Unternehmen als auch für uns als Verband, die Gesamtsituation tatsächlich zu beurteilen und irgendwo Prognosen zu machen, wie geht es weiter. Also wir wissen, dass wir am Ende alleine schon durch die deutlich gestiegenen Energiepreise, die wir ja auch schon im Vorfeld der Russland-Ukraine-Krise erlebt haben, im Prinzip eine starke Belastung erfahren, auch in unserer Produktion. Ja. Und das kann man noch irgendwo abschätzen, wie sich das auswirkt. Aber die Unsicherheit darüber, gibt es im Sommer oder im Herbst dann überhaupt noch Gas, mit dem wir unsere Energieversorgung dann bestreiten können. Die Unsicherheit, die ist überhaupt gar nicht abschätzbar, wie die sich am Ende dann auswirken kann.
Herr Rothermehl, wir haben es eben gehört, möglicherweise fließt ab heute ein Drittel weniger Erdgas nach Europa durch die Ukraine. Ist das schon für Sie Bedrohungsszenario rot, sage ich mal in Anführungszeichen, oder sind Sie an der Stelle noch ein bisschen ruhig und auch gelassen?
Naja, ruhig und gelassen sind wir schon die ganze Zeit nicht mehr, weil wir natürlich irgendwo mit diesen Entwicklungen rechnen müssen. Und das ist jetzt nur eine weitere Stufe der Entwicklung. Ich meine, wir haben ja schon in Deutschland die erste Eskalationsalarmstufe ausgerufen, weil wir uns natürlich auch jetzt zentral mit einem Krisenstab in Berlin schon mit möglichen weiteren Entwicklungen auseinandersetzen müssen. Und letztendlich tatsächlich den Worst Case, also der tatsächlichen des tatsächlichen Lieferstoppes aus Russland, dem dann im Prinzip schon mit jetzt mit Entwicklungen vorbeugen zu wollen. Ja. Und die Dinge müssen wir jetzt schon diskutieren. Jetzt dieser Schritt, dass jetzt das Gas aus der Ukraine fehlt, ist jetzt erstmal von den Mengen her zunächst noch nicht problematisch. Also die Versorgung mit dem Gas, das jetzt momentan benötigt wird in Deutschland, die ist noch weiterhin gewährleistet. Was allerdings ein Problem werden wird mittelfristig, ist, dass diese Gasmengen natürlich jetzt fehlen, um die Speicher wieder zu füllen, die wir dann im Herbst dringend benötigen.
Nun haben wir von Herrn Koppitz eben gehört, wenn es einen Chipmangel gibt, da kann man mit Zulieferern darüber reden, dass Kapazitäten ausgebaut werden. Wie sehr und wie groß ist die Ohnmacht beim Thema Energie aus Russland? Gas, Öl, Stichwort als Beispiel. Ist es wirklich so, dass man dasteht und überhaupt nicht weiß, wo Alternativen herkommen könnten und letztlich komplett ausgeliefert ist, auch als chemische Industrie?
Das ist jetzt für die verschiedenen Energierohstoffe, die wir aus Russland beziehen, unterschiedlich. Also bei Kohle ist es gar kein Problem, kann man so sagen. Bei Öl sind die Probleme schon etwas größer, auch, obwohl da natürlich der Weltmarkt tatsächlich die Mengen ausgleichen kann, die wir aus Russland beziehen. Wir beziehen einen erheblichen Teil des Öls aus Russland, aber das kann durch andere Regionen in der Welt ausgeglichen werden, die entsprechenden Transportwege und die entsprechende Logistik besteht. Man muss halt nur jetzt im Prinzip tatsächlich die Lieferanten dann entsprechend wechseln und muss natürlich dann auch mit höheren Preisen das Ganze begleiten. Das ist nun mal das Problem, was da entsteht. Ganz anders sieht es aus beim Gas. Beim Gas können wir definitiv, und da haben sich jetzt auch schon viele Experten mit befasst, können wir die Mengen aus Russland nicht vollständig ersetzen durch Lieferungen aus anderen Regionen. Einfach weil schon gar nicht die entsprechenden Logistik und Transportwege vorhanden ist.
Stichwort LNG-Terminal haben wir ja gesehen auch. Ja. Ne, da wird ja gerade erst mit dem Bau auch begonnen. Herr Barth, wir haben noch eine Minute vor den Nachrichten. Herr Rothermehl, Sie sind ja auch noch anschließend weiter dabei. Ja. Ist diese Ohnmacht, muss man die in vielen Branchen in Deutschland derzeit aushalten? Oder gibt es dann doch, Stichwort Energieersparnis, gibt es doch Möglichkeiten, an bestimmten Schrauben noch zu drehen?
Es gibt ganz viele Schrauben. Die Frage ist, reicht das in der Gesamtsumme? Und die Unternehmen versuchen, sich aufzustellen, versuchen, Notfallpläne zu entwickeln, wie sie mit weniger Energieproduktion noch halbwegs aufrechterhalten können. Aber das sind alles Notfallpläne. Und letztlich geht es um riesige Mengen Gas, die gleichzeitig ausfallen, was ein einzelnes Unternehmen dann natürlich nicht kompensieren kann.
Lieferengpässe, gestiegene Energiekosten, auch Energieknappheit, auch das Russlandgeschäft werden wir noch drauf schauen. Wie begegnen deutsche Unternehmen den Herausforderungen derzeit? Unser Thema in der Sendung Agenda. Und Sie können anrufen, können uns Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen schildern, Ihre Einschätzung äußern. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de und wir hören uns zurück nach den Nachrichten. Lieferengpässe, Energiekosten, Russlandgeschäft. Wie begegnen deutsche Unternehmen den derzeitigen Herausforderungen? Unser Thema in unserer Sendung Agenda bis 11.30 Uhr. Und Sie können gerne anrufen 00800 4464 4464. Wenn Sie uns Ihre Einschätzung zu den Folgen all dieser Herausforderungen und Risiken sagen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Mit dabei weiterhin ist Professor Hubertus Barth. Er ist Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und bis etwa 10:45 mit dabei ist Dr. Jörg Rothermehl vom Verband der Chemischen Industrie. Er ist dort Mitglied der Geschäftsführung. Und wir beginnen mal mit einem Zitat, das wir bekommen haben. Das Gejammer der Wirtschaft kann ich eigentlich nicht verstehen, indem auf Globalisierung gesetzt wurde und fast alle Industrien nach Asien verlagert wurden, muss den Managern in der Risikoabwägung doch bewusst gewesen sein, dass eine längere Lieferkette auch höhere Risiken birgt. Herr Barth, war das der deutschen Industrie, der deutschen Wirtschaft klar?
Ja, klar ist, dass wir Risiken haben, wenn bestimmte Dinge ausfallen oder wenn einzelne Länder mit ausfallen oder es Logistikprobleme gibt. Aber es konnte, glaube ich, niemand damit rechnen, dass wir eine weltweite Pandemie haben, wo an ganz vielen Stellen gleichzeitig vieles ausfällt und wo wir lange damit zu kämpfen haben, das mit zu organisieren. Wir müssen, glaube ich, stärker, und das tun auch viele Unternehmen, darüber nachdenken, wie kann man sich besser ausbalancieren und verschiedene Weltregionen mit als Lieferant mitnehmen. Aber vielfach gibt es das, die Technologie in der Qualität, in der Spezifizität auch nur dann bei einem oder zwei Anbietern. Das umgekehrt übrigens auch gilt. Wir haben ganz viele mittelständische Unternehmen, Hidden Champions, die bestimmte ganz spezielle Dinge machen, von denen kein Mensch weiß, dass es sie gibt, außer denen, die sie brauchen. Also ganz spezialisiert, und das geht nur damit super erfolgreich. Und das geht auch nur deshalb, weil die Welt sozusagen ihr Markt mit ist. Also wir profitieren trotz dieser Probleme, die wir jetzt haben, sehr stark davon, dass wir weltweit vernetzt sind.
Und trotzdem ist es ja so, Stichwort Energie, da ist ja schon viel drüber debattiert worden. Über 50% Gasabhängigkeit, sage ich jetzt mal, von Russland. Bei Chips, glaube ich, schauen wir sehr, sehr direkt in Richtung China als Beispiel. Also Sie würden schon sagen, eine der Lehren auch dieser Corona-Krise und jetzt Ukraine ist, dass sich Unternehmen, was die Zulieferung betrifft, breiter aufstellen müssen.
Ja, wir werden uns aber auch nicht von allen Risiken freimachen können. Also Risiken sind immer mit dabei, da gibt es keine Vollkaskoversicherung mitgegen, aber man wird anders über Risiken nachdenken nach diesen Erfahrungen jetzt und das dann auch anders gewichten, die Kosten anders gewichten als in der Vergangenheit. Wir sehen, dass mehr Lagerhaltung schon wieder betrieben wird, ne, dass teilweise sogar Engpässe nochmal verschärft in der Übergangszeit, aber das ist was aus Kostengründen, also es unglaublich teuer ist, deshalb möglichst klein gehalten wurde und jetzt man guckt, naja, also selbst wenn was ausfällt, will ich zumindest eine Zeit lang durchhalten und baut deshalb Lager mit auf.
Unser erster Hörer heute Morgen ist Knut Jessen aus Hamburg. Herr Jessen, guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Wofür plädieren Sie?
Für Cradle to Cradle. Also erstens, ich freue mich sehr über Ihre Teilnehmer, Herrn Professor Hubertus Rath und Herrn Jörg Rothemehl. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen, weil das meines Erachtens wahrscheinlich sehr kompetente Menschen sind. Und mir geht es eigentlich um dieses Thema, dass ich finde, Krisen sind immer eine Chance. Und jetzt vor kurzem stand in der Zeitung, wir haben jetzt einmal die Erde verbraucht, also unser ökologischer Fußabdruck ist jetzt erfüllt und wir verbrauchen jetzt die zweite oder die dritte Erde, also die Ressourcen, die wir verbrauchen, gehen weit über das hinaus, was wir verantworten können. Und es ist meines Erachtens so, dass wir vielleicht grundsätzlich was ändern müssen. Und es gibt diesen bekannten Herrn, ich weiß gar nicht, ob der Professor ist, Michael Braungart, der ist Chemiker, deswegen vielleicht Herr Rothermehl kennt ihn vielleicht. Und es gibt den Architekten aus Amerika, William McDonald, die haben dieses Cradle to Cradle, das heißt übersetzt die Wiege zu Wiege, oder vom Ursprung zu Ursprung, das ist Kreislaufwirtschaft, entwickelt. Das heißt, alle Ressourcen, die wir benutzen, natürliche wie unnatürliche, die für Ernährung oder für Technik zuständig sind, gehen in den Kreislauf zurück. Das heißt, wenn ich ein Auto produziere, sind jegliche Rohstoffe so, dass ich sie zu 100% wiederverwerten kann. Weil im Moment haben wir das Problem, dass der Konsument verantwortlich ist für die Entsorgung. Das heißt, der Produzent probiert, kostengünstig zu produzieren mit kostengünstigen Rohstoffen, weil er sie ja nicht wiederverwertet. Die gehen ja dann in den Recyclingkreislauf sonst wohin und der Konsument ist dafür verantwortlich, das wieder loszuwerden. Wenn aber der Produzent die Verantwortung behält für alle Rohstoffe, verwendet er hochwertige Rohstoffe, die er zu 100% wiederverwenden kann.
Herr
und
Jessen,
das ist dieses C2C heißt das im Kürzel.
Also Stichwort Kreislaufwirtschaft, Krise als Chance. Ich gebe das jetzt mal in die Runde auch mit hinein. Herr Rothermehl, angesichts all dieser Herausforderungen, Krise als Chance, geht Ihnen das über die Lippen oder fällt Ihnen das eher schwer?
Nun ja, diese Krise jetzt als eine Chance zu sehen, jetzt umzusteigen, fällt mir etwas schwer. Schlicht und ergreifend gesagt, einfach deswegen, weil wir eigentlich schon auf dem Weg des Umsteigens ja ohnehin schon sind. Also die von dem Hörer eben genannte Kreislaufwirtschaft ist jetzt schon ein ganz zentrales Element der Entwicklungen in unseren Unternehmen. Nur muss man sich auch vor Augen halten, auch noch die allerbeste Kreislaufwirtschaft, die wir betreiben können, wird uns nicht von der Energie, die wir dafür benötigen, befreien. Also letztendlich die Abhängigkeit, die wir jetzt von Energierohstoffen haben, ja, sei es jetzt Energierohstoffe aus Russland oder auch aus anderen Teilen der Welt, die wird zunächst auch bleiben. Also das Ganze geht nicht energiefrei, ja, was wir da machen können. Also insofern ist die Kreislaufwirtschaft keine grundsätzliche Lösung des momentanen Problems, das wir haben, ja, sondern da müssen wir auch anders drauf reagieren. Was wir natürlich auch tun, indem wir jetzt auch verstärkter erneuerbare Energien einsetzen, die wir sozusagen auch selbst in Deutschland produzieren, also uns da unabhängiger machen von Importen. Aber auch da zeichnet sich ab, dass wir das, was wir an Energie benötigen werden in Zukunft, gar nicht alles selbst in Deutschland produzieren können. Also so viele erneuerbare Energien können wir gar nicht ausbauen, als dass wir da uns selbst versorgen könnten. Und auch da werden wir dann wiederum darauf angewiesen sein, dass wir entsprechende Energiemengen in welcher Form auch immer dann importieren.
Herr Rothermehl, da Sie nur noch kurz mit dabei sind. Wir haben gesprochen über Energieknappheit, drohende Energieknappheit bis hin ja zu einem möglichen Energieembargo. Wie sieht es in Richtung Russland-Ukraine aus mit dem Stichwort Absatzmärkte für die chemische Industrie oder auch mit Produktionsstätten dort vor Ort, die möglicherweise derzeit nicht funktionieren oder wo die Produktion auch eingestellt wurde? Ist das auch nochmal eine Herausforderung auch für die chemische Industrie?
Das ist eine Herausforderung, die aber bei weitem nicht so hoch ist wie das, was wir im Energiebereich haben. Also natürlich haben wir auch entsprechende oder unsere Unternehmen haben entsprechende Niederlassungen in Russland. Also nach unserer Statistik sind es über 60 Tochterunternehmen in Russland, die wirken mit 15.000 Mitarbeitern, die dort vor Ort sind. Und natürlich hat das jetzt zu weitgehend schon zu entsprechenden Stillständen geführt. Und diese Unternehmen sind da auch geschlossen. Also ich sage weitgehend, das trifft nicht für alle zu. Das muss alles gemanagt werden. Das ist eine Herausforderung. Ansonsten, was die Absatzmärkte anbetrifft, beziehungsweise das, was wir letztendlich auch als Chemie von Russland beziehen, das bewegt sich im unteren einstelligen Prozentbereich unseres Gesamtumsatzes, sodass da jetzt nicht die ganz große Auswirkung entsprechend auch zu erwarten ist, sondern die liegt im Energiebereich.
Herr Rothermehl, ich habe eben auch zum Schluss Herrn Koppitz gefragt, wie schauen Sie auf dieses Jahr 2022? Die Frage gebe ich gerne auch nochmal an Sie weiter, auch vor dem Hintergrund, Gas wird gerade in der chemischen Industrie, in der Pharmaindustrie als Rohstoff benutzt, wird benutzt auch zur Gewinnung von Wärme und Strom. Ich habe gelesen, rund 15% des Gasverbrauches in Deutschland wird benötigt, auch von der chemischen Industrie. Also gibt es ein Stück Hoffnung, dass es zu dieser Energieverknappung bis hin zu keine Lieferung mehr aus Russland, dass es dazu erst gar nicht kommt?
Also wir hoffen noch ganz stark darauf. Die Bundesregierung ist an der Stelle ja auch sehr konsequent und stabil und will auch kein einseitiges Embargo aussprechen. Aber wir können natürlich nicht abschätzen, wie letztendlich Russland irgendwo noch in diesem Jahr reagiert. Ich meine, der Stopp jetzt Ukraine, das war auch überraschend. Auch das konnte man nicht voraussehen. Aber klar ist, wenn es zu einem Gaslieferstopp kommt, werden wir spätestens ab Herbst riesige Probleme in unserer Industrie haben. Und das kann tatsächlich zu erheblichen Produktionsausfällen dann führen.
Herr Rothermehl, alles Gute Ihnen und herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke.
Herr Barth, vielleicht noch ein, zwei Mails, die wir auch bekommen haben. Ich greife jetzt nochmal das Stichwort auch, was Herr Jessen auch gesagt hat, weil das auch von mehreren Hörern auch gekommen ist, Krise als Chance. Ist da was dran? Wird das von der Wirtschaft teilweise so gesehen oder kann man das in diesen Krisenzeiten gar nicht so wahrnehmen?
Also im ersten Moment ist Krise natürlich erstmal Krise. Und da sind wir in der Situation, wo Unternehmen versuchen, irgendwie ihre Produktionen sicherzustellen. Und da, wo sie wo es Lieferengpässe gibt, wo sie Vorprodukte nicht kriegen, ja, also schlimmstenfalls jeden Preis zu zahlen und die Sachen einzufliegen, wenn alles andere nicht geht, und erstmal Schadenbegrenzung mit zu betreiben. Aber klar ist auch, dass solche Phasen, wo viele Veränderungen dann plötzlich da sind, auch zu Veränderungen mitführen und uns die Möglichkeit mitgeben, Dinge, die vielleicht schon länger diskutiert waren, nochmal zu beschleunigen. Das ist ja in großen Unternehmen ja auch nicht immer so ganz anders als in der Politik. Und wenn ich mir angucke, das Stichwort Zeitenwende, die Haushaltsbeschlüsse, das 2% NATO-Ziel, die Waffenlieferungen in Krisengebiete, also Dinge, die jetzt auf politischer Seite vorher undenkbar oder zumindest sehr schwierig waren, die dann jetzt plötzlich gehen. Und das gilt natürlich dann bei Unternehmen manchmal auch, dass Sachen dann gehen, wenn ohnehin vieles verändert werden muss.
Herr Barth, ein Hörer hat uns noch geschrieben und er sagt, Stichwort enorme Preissteigerungen, Gas- und Öllieferung aus Russland, dass die Rohölpreise wesentlich niedriger sind. Es gibt ja auch Aufstellungen mit Blick auf andere Länder. Ich glaube, Italien war da ein Beispiel. Da sind die Preise, Spritpreise, sage ich jetzt mal, um 7 Cent gestiegen. Bei uns um 35 Cent, habe ich letzt gelesen. Also verdienen da auch einige ganz schön auch an dieser Krise?
Ja, Italien hat die Steuern gesenkt auf Sprit. Also das war staatlicher Eingriff, der damit reinkam. Und wir sehen mit gewissen Anpassungsprozessen immer eine ganz gute Stabilität der Beziehungen zwischen den Weltmarktpreisen und dem Öl. Was wir in Deutschland nochmal als Besonderheit haben, ist, dass wir viel Diesel verbrauchen. Und Diesel kommt zu starken Teilen aus Russland, weil die Raffinerien, also weil wir mehr Diesel verbrauchen, als die Raffinerien hier geben. Wir importieren Diesel und exportieren Ottokraftstoff. Also damit ist Diesel plötzlich aus diesem Krisengebiet, ist teurer geworden und an der Tankstelle dann auch teurer als Benzin, zum ersten Mal, glaube ich.
Mit in die Runde hinein kommt jetzt Philipp Groß. Herr Groß, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Geschäftsführer der Peter Groß Bauholding GmbH in St. Ingbert im Saarland. Baubranche, würde man eigentlich sagen, boomt, eine riesengroße Nachfrage nach Wohnraum unter anderem, aber auf der anderen Seite Fachkräftemangel, Lieferengpässe. Wie geht es Ihrer Branche, wie geht es Ihrem Unternehmen derzeit?
Also wie Sie es zu Recht sagen, war die Baubranche eigentlich bis letztes Jahr in einem sehr positiven Aufstieg. Und erst durch Corona hat der Motor angefangen zu stottern. Dann sind zunehmend Lieferprobleme gekommen für einzelne Produkte. Und jetzt sind wir durch die Ukraine und Russland ganz massiv bedroht in unserer Lieferfähigkeit und in unserer Preisgestaltung.
Machen Sie es mal deutlich am Beispiel Ukraine-Russland. Was kommt von dort, was möglicherweise irgendwann nicht mehr kommt?
Ja, die Firmen lernen ja jetzt alle ihre Lieferkette genau kennen, wo man sich vorher keine großen Gedanken gemacht hat. Eins der wichtigsten Produkte im Hochbau ist der Baustahl. Das zweitgrößte Stahlwerk Europas steht in der Ukraine.
Oder stand wahrscheinlich, ne?
Was ich jetzt nicht genau weiß, ist, ob es jetzt Mariupol oder okay. ein weiteres. Es gibt also mehrere in der Ukraine.
Ah, okay.
Das ist also ein ganz großes Thema. Dann Dämmstoffe, alle ölhaltigen Produkte, insbesondere Dämmung, Polymerdämmung. Bis vor kurzem waren auch Rohre für den Tiefbau davon betroffen, Abdichtungsfolien, ähnliche Dinge, also die ganzen Ölprodukte. Dann haben wir Bitumen, das ist das schwarze Bindemittel, was im Asphalt ist, mit dem die Straßen gemacht werden. Da haben wir auch eine Preisexplosion seit letztem Jahr. Und wo die Baubranche eben ganz schlecht mit umgehen kann, ist, dass wir Schwankungen haben. Wir wissen nicht mehr genau, was morgen das Bitumen kostet, was der Stahl kostet. Vorher hatten wir von unserem Lieferanten für die gesamte Bauzeit einen Festpreis. Die sind alle gekündigt worden und man kann nur noch Tagespreise abrufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Baustelle annehme, die vielleicht in 3 Monaten, in 5 Monaten, in 10 Monaten zur Ausführung kommt, kann ich mich heute mit Stahl und mit Bitumen nicht mehr eindecken. Ja. Und das ist eine Situation, die sehr unangenehm ist.
Und auch keine Preise auch vermitteln dann an den Kunden, entsprechend weitergeben.
Ja, genau.
Weil Sie selber noch überhaupt gar nicht kennen. Wie bedrohlich sind denn die Lieferengpässe jetzt schon? Also ist es teilweise so, dass Baustellen auch stillstehen, weil es am Stahl oder anderen Dingen fehlt? Oder ist es soweit noch nicht gekommen bei Ihnen?
Soweit ist es noch nicht gekommen. In erster Linie ist es ein Preisproblem im Moment. Mhm. Es ist ein Verfügbarkeitsproblem, aber da geht es dann um Wochen, um Monate. Also es gibt schon Verschiebungen, aber es ist nicht so, dass jetzt ganze Produktgruppen ausfallen.
Mit entsprechenden natürlich Preissteigerungen, die derzeit noch von den Kunden und Kundinnen mitgetragen werden, oder da wird es auch schon schwierig?
Also bei neuen Verträgen macht es aus unserer Sicht Sinn und wir versuchen das auch zu verhandeln, eine Preisgleitklausel zu vereinbaren. Die meisten unserer privaten Kunden, Industriekunden gehen da auch mit. Wo wir da größere Probleme haben, ist mit der öffentlichen Hand, die ja einer der größten Auftraggeber der Baubranche sind. Da ist das Bild noch sehr gespalten. Also der Bund hat einen Erlass erteilt, nachdem eine Preisgleitklausel zu vereinbaren ist. Da ist man im Moment noch in der Diskussion, was das bedeutet. Geht das über Produktgruppen, über die gesamte Baumaßnahme? Ab wann gilt das? Was sind die Zeitpunkte? Das ist sehr schwierig. Die Kommunen lehnen das in der Regel ab und die Länder warten, bis der Bund eine entsprechende Regelung hat. Das heißt, alle öffentlichen Baumaßnahmen werden im Moment mit sehr großem Risiko hereingenommen.
Nun haben wir eben auch mit Herrn Koppitz schon über Stichwort Fachkräftemangel auch gesprochen. Da gibt es auch Mitarbeitende aus der Ukraine, aus Russland. Wie ist es bei Ihnen im Baugewerbe? Auch ein Problem, weil Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zurückgegangen sind, zum Beispiel in die Ukraine?
Also direkt am Bau waren bisher weniger Ukrainer. Mhm. Im Transportgewerbe sind sehr viele Ukrainer. Und da sind wir natürlich, weil Bau auch viel mit Transport zu tun hat, natürlich in der zweiten Linie getroffen.
An welchen Stellschrauben, Herr Groß, können Sie denn als Unternehmer überhaupt drehen? Wir reden ja auch sehr stark auch in dieser Sendung über Ohnmacht, über ausgeliefert sein mit Blick auf die Zulieferer. Fühlen Sie sich auch ein Stück ausgeliefert oder haben Sie Stellschrauben, an denen Sie noch drehen können?
Beides. Mhm. Also ich fühle natürlich eine gewisse Ohnmacht auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es schon Möglichkeiten. Also indem zum Beispiel Materialien freigegeben werden, dass ich statt Naturschotter Recyclingschotter einsetzen kann, dass ich statt der einen Dämmung die andere Dämmung einsetzen kann, dass ich statt vielleicht Kühlgeräte in dieser Richtung andere einsetzen kann. Da stoßen wir aber auf sehr großes Verständnis bei unseren Bauherren. Wiederum ein bisschen geteilt Richtung private Bauherren, öffentliche Bauherren. Die öffentlichen Bauherren sind noch sehr stark fixiert auf das Bausollen.
Nun ist ja auch eine Frage, Herr Groß, in Richtung Energieknappheit. Die Preise, da laufen natürlich Baumaschinen bei Ihnen vor Ort. Sie haben sicherlich auch Lkw im Einsatz. Wie macht sich die Energieknappheit bei Ihnen bemerkbar?
In erster Linie durch Preiserhöhungen. Also der Diesel, wir verbrauchen ungefähr 2 Millionen Liter Diesel im Jahr. Wir haben 450 Firmenautos, LKWs, Baumaschinen. Da gehen die Preise sehr stark hoch, sodass viele Kunden, das erleben wir auch, Projekte verschieben. Und um wieder auf die öffentliche Hand zurückzukommen oder zurückstellen und sagen, das Preisbudget ist nicht gehalten worden, wir probieren es nächstes Jahr nochmal.
Professor Barth, vielleicht auch nochmal der Blick in Richtung Baubranche. Wie schätzen Sie die Situation dort ein? Wir haben sie ja gerade auch von Herrn Groß sehr, sehr eindringlich auch beschrieben bekommen. 400.000 Wohnungen, glaube ich, pro Jahr sollen gebaut werden in Deutschland. Können wir uns das abschminken angesichts der Herausforderungen, die es gerade in diesem Bereich gibt?
Das Ziel von den 400.000 Wohnungen war schon vor dem Ukraine-Krieg, sagen wir mal, hart an der Realismusgrenze. Also ob das erreichbar gewesen wäre, da konnte man da schon Fragezeichen dran mitmachen. Und das ist jetzt natürlich nicht einfacher geworden. Wir haben gleichzeitig weiter riesige Bedarfe, nicht nur bei Neubau, sondern auch bei Modernisierung. Und da kommen dann zu den Dingen, die gerade genannt sind, natürlich nochmal hinzu, dass es auch gerade am Bau ein großes Fachkräftethema gibt und die Mitarbeiter dann teilweise einfach fehlen. Das merken private Bauherren überall, das merken öffentliche oder auch größere, aber auch die Bauwirtschaft ist in unseren Befragungen nicht ganz so pessimistisch wie die Industrie, aber auch in einer relativ kritischeren Phase.
Vielleicht, Herr Groß, auch zum Schluss die Frage an Sie. Eher Optimismus mit Blick auf das Jahr 2022 oder rechnen Sie mit weiteren, vielleicht auch größeren Herausforderungen, die auf Sie als Unternehmer zukommen?
Ich glaube, dass sich die Bauwirtschaft auf die momentane Situation eingestellt hat. Mit der können wir mehr schlecht als recht umgehen. Die große Frage ist halt, was passiert, wenn das Erdgas abgedreht wird. Das hat Konsequenzen dann für die Industrie und damit dann unmittelbar für uns. Weil zum einen sind das unsere Kunden und zum anderen sind das unsere Lieferanten.
Und da wäre man relativ schnell wahrscheinlich dann am Ende, was bestimmte Materialien dann zum Beispiel auch betrifft.
Das zu befürchten. Mhm.
Herr Groß, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihnen alles Gute.
Ja, vielen Dank, Herr Röhl. Bis dann. Tschüss.
Armin Fleisch ist am Telefon, unser nächster Hörer aus Frankfurt. Herr Fleisch, ich grüße Sie.
Wenn Sie das I weglassen, Flash. Dann passt es als Flash.
Entschuldigung, ja, Entschuldigung.
Guten Morgen.
Ja.
Kein Problem. Eigentlich ist ein Teil dessen, was ich zu sagen habe, im Studio schon gesagt worden. Ich würde gerne drei Punkte kurz ansprechen wollen. Zum einen ist natürlich die Lagerhaltung, die seit Jahrzehnten auf die Autobahn verschoben wurde, wird jetzt im Rahmen von steigenden Energiepreisen zu einem Problem. Und zum anderen ist eben dann nichts da. Sprich, kurzfristig solche Schwankungen auszugleichen, ist natürlich sinnvoll, wenn ein Unternehmen im vernünftigen Rahmen Lagerhaltung betreibt. Zum Zweiten, Diversifizierung der Lieferketten. Das ist natürlich unmöglich für ein Land wie Deutschland, das beispielsweise arm an Rohstoffen ist. Es ist völlig unmöglich, ohne Zulieferungen aus dem Ausland zu wirtschaften. Aber man muss sowohl bei Energie als auch beispielsweise bei Mikroelektronik dafür sorgen, dass man nicht zu sehr von einer Quelle abhängig wird. Das wäre sozusagen die mittelfristige Perspektive. Und die langfristige, die mir seit vielen, vielen Jahren gerade mit dem Blick beispielsweise auf China, aber auch auf so einen Warlord-Staat jetzt wie Russland mit Herrn Putin Sorge macht, wir machen uns durch die viel zu große Abhängigkeit von einer Quelle, Gas beispielsweise von Herrn Putin, machen wir uns erstens politisch impotent. Wir können nicht so handeln und reagieren, wie wir es eigentlich sollten. Es ist im Grunde absurd, dass wir Waffen in die Ukraine liefern und gleichzeitig Herrn Putins Krieg mit Gaskauf finanzieren. Wir heben das, was wir mit der rechten Hand tun, mit der linken wieder auf. Aber vor allen Dingen machen wir uns abhängig und sind jederzeit erpressbar. Und Staaten wie China oder Russland, ganz stark China, betreiben Wirtschaftspolitik als politische Eroberungsstrategie ohne Waffen. Und oftmals auch nur als Vorstufe der Letzteren. Um uns von solchen Dingen abhängig zu machen, müssen wir uns stärker diversifizieren und viel weniger abhängig machen von totalitären Staaten. Also im Grunde das, was Frau Baerbock bei ihrer Amtseinführung als werteorientierte Außenpolitik bezeichnet. Ich will es gar nicht so hochhängen, aber gleichwohl, wir sollten nicht aus dem Auge verlieren, mit welcher Art von Staaten wir Geschäfte machen und wen wir uns da möglicherweise ans Messer liefern.
Herr Flesch, wichtige Gedanken, die wir vor den Nachrichten nicht mehr schaffen, aber zumindest schon mal aufgreifen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Professor Barth, gibt es überhaupt eine Chance, sich erstens Lieferanten auszuwählen? Stichwort China zum Beispiel, da hat der Flesch gerade vom politischen Eroberungskrieg ohne Waffen, wenn ich das richtig behalten habe, gesprochen. Können wir uns da unabhängiger machen?
Ja, teilweise ja, teilweise nein. Das hängt natürlich sehr vom Produkt ab. Seltene Erden kommen weitestgehend aus China. Viele Rohstoffe, da ist es schwierig, sich wirklich unabhängig zu machen. Da ist es sogar schon schwierig, ein zweites Standbein mit aufzubauen. Bei anderen Sachen geht das natürlich. Wobei auch das zweite Standbein nicht immer unkritisch ist. Also dass wir jetzt, was Flüssiggas angeht, Katar dann stärker mit einbuchen, das gibt natürlich auch ist auch interessant. Katar war vor einem halben Jahr noch nicht so hoch im Kurs wie im Augenblick, weil die Menschenrechtslage dann natürlich auch ausgesprochen schwierig ist. Und man kann sich seine Handelspartner weltweit teilweise aussuchen, aber auch nur in Grenzen.
Also da sind die Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt. Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren, wie begegnen deutsche Unternehmen den derzeitigen politischen, wirtschaftlichen Herausforderungen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail. Und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. So ist es richtig.
Deutschlandfunk. Agenda.
Zur letzten halben Stunde der Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl. Lieferengpässe, Energiekosten, Russlandgeschäft. Wie begegnen deutsche Unternehmen den Herausforderungen? So haben wir die heutige Ausgabe der Agenda-Sendung betitelt. Und wir haben folgende Gäste, auch in dieser letzten halben Stunde ist mit dabei. Professor Hubertus Barth, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und in dieser letzten halben Stunde mit dabei ist Dr. Stefan Wolf. Herr Wolf, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, schön, dass ich dabei sein darf.
Vorstandsvorsitzender Elring Klinger AG und Sie sind Präsident des Gesamtverbandes der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie. Und vielleicht hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Dr. Wolf, nun haben wir eben schon auch von einem Hörer gehört, Abhängigkeit von wenigen Quellen in Ländern, die Wirtschaftspolitik, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, als Expansionspolitik auch begreifen, auch verstehen. Ist das eine Abhängigkeit, aus der wir alle letztlich nicht herauskommen?
Ich glaube, wir kommen schon heraus, aber das dauert. Also wenn wir alleine mal die Abhängigkeit nehmen vom Gas, vom russischen Gas, dann ist die natürlich immens. Wir haben es ein bisschen gedrückt von 50% auf jetzt vielleicht 35%, aber ohne russisches Gas läuft in unserer Industrie gar nichts mehr. Und insofern müssen wir schauen, dass wir hier zu größerer Unabhängigkeit kommen.
In der Elektroindustrie spielen Chips, spielen Halbleiter eine Rolle. Auch da in dieser Sendung immer wieder auch der Hinweis, warum habt ihr euch auf zwei Quellen konzentriert? Wir haben von Professor Barth gehört, das ist gar nicht so einfach, da vielleicht auch weitere Zulieferer zu finden, weil das hochspezialisierte Produktionsprozesse auch sind. Müssen wir da die Abhängigkeit akzeptieren? oder sehen Sie da auch Alternativen?
Ich glaube, dass wir auch da Alternativen aufbauen können. Das wird aber dauern. Und mal ganz ehrlich gesagt, die Abhängigkeit ist da. Und wo haben wir denn Probleme mit Chips in der Automobilindustrie? Und da muss man auch klar sagen, da ist natürlich die Industrie selbst schuld. Weil wenn die Unterhaltungselektronik feste Zusagen macht und wir nehmen eben eine entsprechende Menge ab pro Jahr, wird fest zugesagt und die Automobilindustrie, wie sie eben so ist, ich meine, das erleben wir als Zulieferer permanent, eben immer auf Zeit spielen und sagen, wir wissen nicht genau, wie viel wir brauchen. Dann ist doch klar, dass ein Unternehmen, das Chips produziert, den Kunden nimmt, der feste Zusagen macht.
Nun haben wir Sie vor allen Dingen in erster Linie, Herr Wolf, auch angerufen als Vorstandsvorsitzender der Elring-Klinger AG, weil wir natürlich wissen wollen von Ihnen als Unternehmer, wie herausfordernd, wie schwierig ist die Lage. Vielleicht erzählen Sie erst mal für die, die Ihr Unternehmen nicht kennen, über welche Produkte reden wir in Ihrem Bereich?
Ja, also wir sind klassischer Dichtungshersteller für Verbrennungsmotoren, auch andere Teile für Verbrennungsmotoren. Firma ist 144 Jahre alt. Wir haben aber vor 20 Jahren angefangen mit Brennstoffzelle und mit Batterietechnologie. Das heißt also, wir sind auch vertreten in den neuen Antriebsarten, sind also durch die Transformation eigentlich durch. 10.000 Mitarbeiter, 44 Standorte weltweit, letztes Jahr 1,6 Milliarden Umsatz. Also kein so ganz großes Unternehmen, aber auch kein ganz kleines Unternehmen. Und die Gründerfamilie hält noch 52% des Aktienkapitals. Rest ist Free Float an der Börse zu erwerben. Aber wir sind eigentlich nur ein Familienunternehmen.
Lieferengpässe, haben wir viel schon drüber gehört. Wir haben auch das Thema Gas natürlich gerade auch aktuell natürlich auch mit Blick auf die Ukraine und die heutigen Meldungen auch dazu angesprochen. Wie sehr sind Sie, wie sehr ist Ihr Unternehmen von vielfältigsten Lieferengpässen betroffen?
Also wir sind mittelbar betroffen. Wir haben erstens kein Werk in Russland, wir haben auch kein Werk in der Ukraine. Wir haben dort auch keine bedeutenden Kunden, weil, wie gesagt, Fahrzeugproduktion findet weder in der Ukraine statt und in Russland in eingeschränktem Maße. Wir sind aber mittelbar betroffen, weil die Fahrzeughersteller natürlich immense Probleme haben. Sie haben den Chipmangel angesprochen. Es kommt hinzu, dass in der Ukraine sehr viele Werke sind, die sogenannte Kabelbäume herstellen. Mhm. Und solche Kabelbäume, das ist die Elektrikversorgung im Fahrzeug, die brauchen sie, um ein Fahrzeug zu bauen. Und da gibt es jetzt extreme Engpässe. Und wenn natürlich Fahrzeughersteller Fahrzeuge nicht bauen können, dann wirkt sich das auch auf Zulieferer aus, die dann eben nicht zuliefern können, weil halt diese Fahrzeuge nicht gebaut werden. Ja? Also wir liefern sehr viel in Verbrennungsmotoren. Wenn weniger Fahrzeuge gebaut werden, werden auch weniger Verbrennungsmotoren gebaut. Und das merken wir natürlich ganz klar. Ja? Wir haben zwar einen sehr hohen Auftragseingang, das heißt also, die Bestellungen kommen, aber die Abrufe, die ja dann wöchentlich erfolgen, sind deutlich unter dem, was wir in den Auftragsbüchern haben. Wir haben die höchsten Auftragsbücher jemals. Ja, ich bin 25 Jahre bei der Firma, hatten wir noch nie so hohe Auftragsbücher. Wir hatten aber auch nie im Verhältnis zu den hohen Auftragsbüchern so wenig Abrufe wie zurzeit. Also es ist schon schwierig.
Also praktisch wie in der Bauindustrie, das haben wir eben auch von Herrn Groß auch nochmal gehört. Herr Barth, wenn wir über Alternativen reden, weil das ist auch das, was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich immer wieder auch fragen. Das fängt bei der Energieproduktion an. Haben wir nicht da auch noch eigene Gasvorkommen, auf die wir da möglicherweise Schiefergas oder was auch immer, auf das wir zurückgreifen können? Bleiben wir mal bei diesen Alternativen. Wie groß sind die Spielräume, die die Unternehmen haben? Immer wieder diese Frage, gibt es die, gibt es nicht? Man könnte jetzt, ohne Reklame zu machen, mal, wenn wir bei der Automobilindustrie bleiben, Tesla nennen, kein Chip-Problem. Ich weiß nicht, Halbleiterproblem anscheinend auch nicht. Man bekommt ein Auto innerhalb von 3 Monaten, wenn man möchte. Also gibt es auch Unternehmen, die zeigen, dass es anders geht?
Es ist natürlich immer zweierlei. Es ist die Frage, was geht tatsächlich auf den Märkten, und das andere ist, wie ist man aufgestellt und wie passt die aktuelle Aufstellung auf die aktuelle Krise mit drauf? Wenn wir uns Gas angucken als Beispiel oder Energie angucken, wo wir diese Abhängigkeit im Augenblick besonders stark sehen, dann sind die Alternativen heimische Produktion, also wieder zu den Fracking-Methoden zurückkehren, die es ja auch jahrzehntelang gab, und die Produktion wieder erhöhen. In Europa ist ansonsten nicht so viel zusätzliches Potenzial, und dann sind wir plötzlich auf dem Weltmarkt und konkurrieren mit ganz anderen. Das wird perspektivisch gehen, da muss man die Infrastruktur für bauen, aber das ist auch nicht kostenlos zu haben, und das ist für diejenigen, die dann besonders viel davon brauchen, nochmal ein spezifisches Problem. Aber ganz klar ist, was wir jetzt erleben, diese Veränderungen, sind eine riesige Herausforderung, nicht nur an die Geschäftsmodelle und an die Notwendigkeit zu dekarbonisieren und zu digitalisieren, wo wir schon die letzten Jahre drüber gesprochen haben, sondern auch noch eine ganz neue Art von Herausforderung an die Beschaffung und an die Organisation von Lieferketten.
Herr Wolf, Krise als Chance, ein Hörer hat das so genannt, ein anderer hat gesagt, okay, wir müssen wirklich schauen, dass wir die Lieferketten diversifizieren, wir müssen bei der Lagerhaltung, just in time bisher, Lagerhaltung auf der Autobahn, auch da müssen wir was verändern. Also gibt es auch bei Ihnen in Ihrem Unternehmen oder in der Branche insgesamt ein großes Umdenken auch vor Produkte, Produktion, Lieferketten umzustellen?
Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind in der Vergangenheit natürlich schon immer in die Länder gegangen, wo es eben günstig war, wo man billig produzieren konnte, um eben Kosten zu sparen. Hier spielen natürlich auch die Lohnkosten eine ganz erhebliche Rolle. Und wenn wir umdenken, wir werden umdenken müssen, das ist, glaube ich, jetzt schon ganz hilfreich, obwohl es alles ganz schrecklich ist, ist es aber hilfreich in Bezug auf die zukünftige Aufstellung unserer Industrie. Wir werden wieder mehr, glaube ich, in Deutschland produzieren müssen. Das wird teurer. Da ist natürlich auch unser Sozialpartner jetzt von Gesamtmetall gefragt, die IG Metall, dass wir hier entsprechende Modelle finden, dass wir auch zu vernünftigen Preisen in Deutschland produzieren können. Aber dadurch sind wir dann abgesichert. Ich bin kein Gegner der Globalisierung. Wir werden auch weiterhin global aufgestellt bleiben. Aber wir werden die Lieferketten etwas, sage ich mal, intelligenter gestalten müssen und auch bei Standortentscheidungen, was wir früher nicht getan haben, eben auch geopolitische Themen mit berücksichtigen.
Herr Wolf, nun hat unser Hörer Herr Flesch eben auch nochmal genannt, diese politischen Abhängigkeiten, auch wenn man jetzt Richtung China denkt. Das ist ja auch ein Stück Expansionspolitik, die China da betreibt. Es geht um Machtpolitik. Er sagt selber, und wir als Deutsche werden dadurch auch ein Stück politisch impotent. Werden wir uns aber letztlich aus diesen Abhängigkeiten, gerade auch vielleicht mit Blick auf China, nicht lösen können auf Dauer?
Also ich glaube, aus bestimmten Abhängigkeiten zu China werden wir uns nicht lösen können. Vielleicht ganz langfristig, aber sicher nicht kurz- oder mittelfristig. Ja. Und man sieht ja auch, also Sie haben vorher Tesla angesprochen, Tesla hat mittlerweile auch Lieferprobleme, weil eben durch die Null-Covid-Politik in China das Werk in Shanghai zeitweise steht. Also es können dort nicht so viele Fahrzeuge produziert werden, wie ausgeliefert werden müssten. Also man sieht auch, wie man von so nationalen Entscheidungen abhängig ist. Das ist schon unglaublich. Aber wir werden diesen Trend der Globalisierung nicht zurückdrehen. Das wird nicht gehen. Und insofern ist es eben auch eine Frage, wie wir mit den verschiedenen Ländern dann auch umgehen und Lösungen finden. Ja, also da ist auch die EU natürlich gefragt, dass wir uns endlich in der EU formieren als wirklich großer, starker, einheitlicher Wirtschaftsblock, der dann auch entsprechend den anderen Wirtschaftsblöcken gegenüber auftreten kann.
Herr Barth, vielleicht noch zu einigen Mails, die wir auch bekommen haben. Krise, Chance, haben wir schon bereits drüber gesprochen. Das geht vor allen Dingen bei unseren Hörerinnen und Hörern dann auch in die Richtung, dass man sagt, ist nicht weniger mehr? Brauchen wir wirklich tatsächlich auch dieses gesamte Überangebot? Sollten wir uns da nicht auch jetzt in diesen Zeiten auch beginnen zu reduzieren? Das stellt natürlich auch nochmal unsere Marktwirtschaft, die sehr, sehr stark eben in Richtung Wachstum auch denkt, in Frage. Ist es richtig, auch in diese Richtung nachzudenken?
Vielleicht darf ich vorher noch einen Satz zu dem der Diskussion von vorher sagen.
Gerne.
Ich glaube, wir die Stabilität der Lieferketten und der Wirtschaftsbeziehungen, die dann die Basis auch unseres Wohlstands mit ist, kommt nicht daher, dass alle unabhängig sind und jederzeit jeden stehen lassen können, sondern davon, dass wir auch wechselseitige Abhängigkeiten haben. Und wir sehen das auch in China, wie China will natürlich auch nicht die westlichen Märkte riskieren. Und die leben davon, dass sie Dinge nach Europa, nach Amerika mit ausführen. Und das ist dann wiederum sozusagen der Gegenhebel, der auch mit da ist. Wenn das ins Ungleichgewicht kommt, dann wird's kompliziert und dann ist das Risiko größer, dass das dann politisch genutzt wird, als politischer Hebel genutzt wird, als Waffe genutzt wird. Und da ist ein staatskapitalistisches System wie China natürlich eher ein Risiko als viele andere. Frage, kommen wir ohne Wachstum aus und ohne Verbesserungen der wirtschaftlichen Situation? Das ist relativ leicht gesagt nach einer Phase, in der wir seit den Anfang der 2010er zunehmend Menschen in Beschäftigung haben, sprudelnde Steuereinnahmen haben und ordentlich gestiegene Einkommen mit haben. Würden wir jetzt in eine Phase einer dauerhaften Stagnation kommen, dann reden wir über ganz andere Verteilungskonflikte, die plötzlich da sind. Dann wird die Frage viel lauter gestellt werden, wie schaffen wir es denn, diese riesigen Investitionen, die notwendig sind, um uns zu dekarbonisieren, zu schaffen. Also ich glaube, auf Wohlstand oder Wachstum zu verzichten, per se ist keine Lösung. Wir sind wohlhabend genug, dass wir auch Maßnahmen in Kauf nehmen können, die uns auch wirtschaftlich mit schaden. Und das ist auch etwas, was uns dann auch in eine Position, also unsere wirtschaftliche Potenz uns dann auch in eine politische Position der Stärke mitversetzt.
Mhm. Herr Dr. Wolf, wie sehen Sie das? Weniger ist mehr, auch eine Chance nachzudenken, was brauchen wir wirklich? Oder gefährdet das dann tatsächlich am Ende unseren Wohlstand?
Also das gefährdet ganz sicher unseren Wohlstand. Wirtschaft braucht immer Wachstum. Wenn sie kein Wachstum generieren, und zwar profitables Wachstum generieren, dann haben sie als Unternehmen keine Überlebenschance. Wir haben steigende Investitionen. Herr Barth hat es gerade angesprochen. Wir müssen immens investieren in das Thema Dekarbonisierung. Wir in der Automobil- und Zulieferindustrie haben eine Transformation, die gab es schon mal, nämlich von der Pferdekutsche zum Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Und seitdem gab es das nicht
erstmal, mehr, diese Transformation. Erstmal Herr Wolf mit Elektromotor, ne? Wenn ich da also um 1900 denke, AEG.
Das waren so die ersten Dinge, genau. Ja. Aber wir brauchen Wachstum, um Wohlstand zu sichern, auch um Investitionen zu sichern. Und damit die Unternehmen überleben und vor allem, wir müssen ja schauen, wir müssen ja den Menschen Arbeitsplätze bieten und das ist doch eine der ganz wichtigen Aufgaben von Unternehmen in der Wirtschaft, Arbeitsplätze zu erhalten, Arbeitsplätze zu schaffen und das geht mit steigenden Kosten natürlich nur, wenn wir auch Wachstum generieren.
Ich denke, diejenigen, die diese Frage stellen zumindest, ob weniger mehr ist, sagen, dass man vielleicht diese Art von Wohlstand in dem Überangebot vielleicht auch gar nicht mehr mit Blick auch auf die Ressourcen dieser Welt auch tatsächlich auch braucht. Ein weiteres Stichwort, vielleicht auch direkt an Sie, Herr Wolf, Stichwort Energieeinsparungen. Also da auch nochmal die Frage, was können Unternehmen da selber auch tun, um sich ein Stück weit zumindest aus der Abhängigkeit von russischem Gas, Öl zu befreien? Haben Sie da auch als Unternehmen Spielräume oder sind die eher gering?
Wir haben da wenig Spielräume, aber wir tun natürlich was. Gut, jetzt ist es ja warm, aber wir haben schon vor einigen Wochen, also kurz nach Beginn des Angriffs von Russland auf die Ukraine, haben wir in allen Werken die Temperatur runtergefahren auf 18 Grad. Das war 2 Wochen für die Mitarbeiter nicht so angenehm. Ich habe dann immer gesagt, dann zieht halt einen Pullover mehr an. Aber wir haben auf jeden Fall angefangen, Energie einzusparen bei Ehrenklinger. Haben also die Temperatur runtergefahren, Heizung runtergefahren. Aber wir haben halt Produktionsanlagen, die sind elementar abhängig vom Gas. Die kann ich nur mit Gas betreiben. Und wenn mir der Gashahn abgestellt wird, dann produzieren wir keine Zylinderkopfdichtung mehr. Und wenn die Zylinderkopfdichtungen ausfallen, produzieren die Fahrzeughersteller keine Motoren mehr. Und wenn keine Motoren kommen, produzieren sie keine Fahrzeuge mehr. Also Sie sehen, diese Abhängigkeit in diesen Lieferketten ist immens. Und deswegen können wir schon einsparen an Energie, was wir auch tun. Aber wir werden nicht ohne russisches Gas auskommen im Moment.
Nun gibt es ja die Priorisierung, wenn tatsächlich der Gashahn komplett zugedreht wird, dass man sagt, okay, erstmal sind die privaten Haushalte dran, dann die Industrie. Stimmt aus Ihrer Sicht die Priorisierung oder würden Sie da die gerne umdrehen und sagen, erst die Industrie und dann die privaten Haushalte?
Also das muss man massiv anschauen und muss das ändern. Das ist ja eine gesetzliche Regelung aus den 70er Jahren, die heute nicht mehr zeitgemäß ist. Also dass zunächst mal natürlich Krankenhäuser und sonstige Versorgungseinrichtungen versorgt werden, ist ganz klar. Darüber braucht man gar nicht diskutieren. Aber wenn Sie mit den Menschen in den Unternehmen sprechen, und ich tue das sehr viel mit den Leuten bei uns bei Ehrenklinger, dann sagen die, mein Arbeitsplatz ist mir wichtig. Ja? Und insofern wären die sicherlich bereit, auf entsprechende Mengen in die privaten Haushalte zu verzichten, damit wir die Industrie am Laufen halten können. Weil es gibt ja auch Industrien, wenn sie dort das Gas abstellen, dann treten Milliardenschäden ein, die nicht wieder gut zu machen sind. Ja, wenn Sie die Glasindustrie nehmen, diese Wannen, die brauchen eine bestimmte Temperatur und wenn die nicht mit Gas betrieben werden können, dann sind die kaputt und dann brauchen sie neue Investitionen, die eigentlich nicht möglich sind. Das Gleiche in der chemischen Industrie, aber auch in unserer Industrie, in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie, in diesen abhängigen Lieferketten, da fallen dann noch mehr Zulieferer aus, wie jetzt mit Chips und Kabelbäumen und. Es wäre eine Katastrophe und unsere Industrie würde stehen. Insofern muss man das überdenken. Und ich bin froh, dass Herr Habeck ja da intensiv drüber nachdenkt und glaube ich auch soweit ist, dass er sagt, wir müssen hier zu einem Modell kommen, wo die Industrie versorgt wird, damit die Arbeitsplätze für die Menschen in unserem Land erhalten bleiben.
Also das heißt, Sie sind dafür, erst die Industrie mit Gas versorgen und dann die privaten Haushalte?
Also nicht nur erst die Industrie, sondern wir müssen ein intelligentes System finden, dass wir unsere Produktionsanlagen am Laufen halten können und dass wir, wie gesagt, keine bleibenden Schäden erzeugen. Aber es müssen auch die privaten Haushalte natürlich versorgt werden. Und eines ist klar, ich hoffe natürlich, dass dieser Konflikt möglichst rasch beendet wird und wir dann wieder zur Normalität zurückkehren. Und wir müssen eben schauen, dass wir unabhängiger werden vom russischen Gas, aber das geht nicht so schnell.
Herr Barth, sieht man das am Institut der deutschen Wirtschaft auch so, dass das eher in die Vergangenheit gehört, die Regelung, dass die privaten Haushalte zunächst auch mit Gas versorgt werden?
Also klar ist, dass jede Kilowattstunde, die im privaten Haushalt eingespart wird, kann helfen, um industrielle Produktion aufrechtzuerhalten. Die Frage ist, ob man die Haushalte da, wie kann man die so abschalten, wie man ein Industrieunternehmen abklemmen kann. Ich habe keine zentrale Steuerung und ich habe im Zweifel auch technisch das Problem, dass ich ja ein ganzes Netzwerk, ein Leitungsnetzwerk dann mit unter Druck halten muss. Aber wenn, also was, es kann nicht nur darum gehen, dass die Industrie versucht, Gas einzusparen. Was sie tut, was sie aus Kostengründen sowieso tut, was sie teilweise nicht tut, weil wir ja aus Kohle auf Gas auch mit umsteigen und eigentlich eine Entwicklung eher zum Gas hin nochmal haben, aus Klimaschutzgründen auch mit. Aber jeder Beitrag, der da auch in Haushalten geleistet werden kann, ist ganz, ganz wichtig.
Herr Barth, hier kommt auch nochmal die Forderung, wir müssen die Globalisierung zurückdrehen. Ein Satz, den Sie so unterschreiben würden?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, die Vernetzung ist das, was wir eigentlich noch weiter ausbauen müssen und versuchen müssen, auf verschiedene Lieferanten, verschiedene Handelspartner zurückgreifen zu können, um uns gegen solche Unsicherheiten oder solche Risiken, die eintreten können, besser zu schützen. Ohne Globalisierung hätten wir vielleicht weniger verloren, aber wir hätten von Anfang an noch deutlich weniger gehabt.
Vielleicht auch noch mal an Sie die Frage, Herr Wolf. Es hat jemand uns angerufen und hat gesagt, wir befinden uns in einem Weltwirtschaftskrieg. Würden Sie so weit gehen zu sagen, das ist mittlerweile ein weltweiter Wirtschaftskrieg, den wir da gerade erleben?
Also so weit würde ich nicht gehen. Wir haben sicherlich globale Probleme. Es gibt natürlich auch immer, das gab es schon immer, es gibt immer Kriegsgewinnler, ja. Und die gibt es eben auch jetzt. Das sind zum Teil eben Versorgungsunternehmen auch, die jetzt sehen, dass sie entsprechende Erträge erzielen können über Preissteigerungen. Aber so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber es ist schon so, dass natürlich die globale Weltwirtschaft hier kräftig unrund geworden ist und Dinge einfach nicht mehr so funktionieren wie vorher. Und man muss ehrlich sagen, wir haben uns vielleicht alle zu sehr darauf verlassen, dass es ein immer weiter so gibt. Ja, das ist auf europäischer Ebene die Politik, auf die deutsche Politik war da, glaube ich, so gepolt und vielleicht wir in den Unternehmen auch zu einem gewissen Grad. Und das macht uns jetzt einfach deutlich, dass Dinge doch viel fragiler sind und ganz schnell durch entsprechende geopolitische Situationen sich ändern können und wir uns dann überlegen müssen, wie wir uns eben in Zukunft dann aufstellen.
Nun sagen ja auch, Herr Wolf, manche, der Höhepunkt unseres Wohlstandes, der sei erreicht. Ist das ein Satz, dem Sie so zustimmen würden?
Also wir haben einen extrem großen Wohlstand erreicht und wir müssen sicherlich auch darüber nachdenken, ob man in der einen oder anderen Situation vielleicht auch etwas zurückdrehen kann. Aber im Endeffekt ist einfach wichtig, dass wir in der Industrie weiter wachsen und den Menschen ihre Lebensgrundlage, nämlich den Arbeitsplatz, garantieren können und Arbeitsplätze in Deutschland halten können. Das ist doch das oberste Ziel. und auch natürlich, dass wir in den Unternehmen entsprechende Erträge erwirtschaften, denn die höchsten Steuereinnahmen in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern kommen doch aus den Unternehmenssteuern. Ja, wir finanzieren doch letztendlich den Staat, wir finanzieren Sozialmodelle, wir finanzieren Wohlstandsmodelle über staatliche Einrichtungen. Und wenn wir das aufs Spiel setzen, ich glaube, dann bekommen wir eine riesige gesellschaftliche Problematik. Und das sollten wir vermeiden. Also wie gesagt, wir müssen nicht den Wohlstand immer weiter treiben und weiter treiben. Aber Unternehmen müssen Erträge erwirtschaften, damit auch Grundsicherungen abgedeckt werden können.
Auf welchen Zeitraum, Herr Wolf, stellen Sie sich ein, was diese fragile Situation derzeit betrifft, mit den vielen, vielen Herausforderungen auch an Sie als Unternehmer?
Also es kommt natürlich darauf an, wie lange eben dieser Krieg andauert. Ich hoffe auch für die Menschen dort, das sind ja furchtbare Bilder, die wir da sehen, dass das möglichst schnell vorbei ist. Allein mir fehlt der Glaube. Ich denke, dass es doch länger gehen wird. Also das Jahr 2022 wird für uns in der Industrie extrem schwierig mit hohen Energiepreisen, mit hohen Materialpreisen. Wir sind also kräftig getroffen. Und ich glaube auch, dass wir 23 und 24 noch leiden werden. Also es wird ein längerer Zeitraum werden, in dem wir mit diesen Problematiken uns befassen müssen.
Ich gebe die Frage auch zum Ende der Sendung nochmal an Sie weiter, Professor Barth. Mit welchem Zeitraum rechnen Sie, müssen wir rechnen, mit Blick auf die deutsche Wirtschaft?
Also wir haben die Lieferprobleme, die sich langsam erst auflösen können und jetzt nochmal verstärkt werden durch die aktuellen Entwicklungen in China. Davon werden wir sicherlich dieses und nächstes Jahr die Konsequenzen spüren. Wir werden längerfristig nicht wieder zu den alten Beziehungen zu Russland zurückkommen. Und insofern, all das sind Strukturschocks, die länger da sein werden. Eine spannende Frage wird sein, werden wir sowas wie einen ökonomischen eisernen Vorhang durch Osteuropa haben und wie verhält sich dann China? Also das sind dann schon auch große Unsicherheiten auf der geopolitischen Ebene.
Mit Blick auf einen möglichen Energiestopp aus Russland, auch nochmal Herr Barth gefragt, haben wir möglicherweise die schwierigste Phase noch vor uns, die Wirtschaft noch vor sich?
Wir haben zumindest eine große Phase der Unsicherheit. Die Regierung macht das, glaube ich, im Augenblick sehr gut, dass sie sagt, wir wollen erst die Probleme lösen und dann in die Maßnahmen gehen. Also erst organisieren, wie können wir die Ölversorgung sichern und wie können wir dann tatsächlich auf russisches Öl verzichten und dann solche Embargo-Vorschläge auch mit auf den Tisch legen oder dem mit zustimmen. Das ging bei Kohle gut, das ist bei Öl schon schwieriger. Und die Unsicherheit der Gasversorgung ist natürlich an sich schon eine Schwierigkeit. Wenn die Realität wird, dann sind wir sicherlich in der für uns kritischsten Phase.
Wie begegnen deutsche Unternehmen den derzeitigen Herausforderungen? Unser Thema in der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Dr. Stefan Wolf war mit dabei, Vorstandsvorsitzender der Elring Klinge AG in dieser letzten halben Stunde und die ganze Zeit über Professor Hubertus Barth, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.